Vielleicht kennt ihr das. Ihr tauscht euch in der Familie aus, ihr wollt was über die Vergangenheit wissen und plötzlich verändert sich die Stimmung, weil über bestimmte unangenehme Dinge nicht gesprochen wird. Das große Schweigen.
Alle sprachen sehr nüchtern, sehr distanziert und emotionslos über die Geschichte. Zwei Sätze kamen immer wieder auf, und zwar: daran kann ich mich nicht erinnern oder darüber haben wir nicht geredet.
Lilly Heinemann ist Journalistin. Sie hat in ihrer eigenen Familie zu einem transgenerationalen Trauma nachgeforscht. Also ein Trauma, das über mehrere Generationen weitergegeben wurde.
Ich wollte einfach dieses Mysterium für mich lösen. Aber auch immer ein bisschen mit dem Hintergedanken, das Trauma zu brechen und nicht potenziell auch noch an eine weitere Generation weiterzugeben.
Facts und Feelings.
In jeder Folge gucken wir auf einen Gedanken, der uns nicht mehr loslässt. Wir suchen nach Ursachen und Lösungsansätzen. Mein Name ist Charlene Rogall. Heute geht es um transgenerationale Traumata. Was ist das überhaupt? Wie lässt sich das wissenschaftlich erklären? Woran erkennen wir, ob unsere Familie und wir davon betroffen sind? Und was hilft bei der Verarbeitung? Ihr merkt schon, das Thema hat es in sich. Hier also ein kurzer Hinweis. Es wird gleich auch um Erzählungen von Gewalt gehen. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann hört doch lieber eine andere Folge aus unserem Feed. Jetzt reisen wir mit Lilly zusammen zurück in der Zeit. Deutschland, Ende des Zweiten Weltkrieges. Was hat ihr Großvater Schreckliches erlebt?
Mein Großvater befand sich 1945, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, auf einem Hof in der Nähe von Bremen, gemeinsam mit seiner Familie. Das war seine Frau, seine Eltern, die Eltern seiner Frau und die vier Kinder, die er mit der Frau hatte. Und dieser Hof, da gab es einen Raubüberfall von ehemaligen polnischen Zwangsarbeitern. Und die haben den ganzen Hof geplündert. Das war in der Zeit auch nicht unüblich, dass sowas passiert ist. Und dann ging es aber so weiter, dass die Täter alle Menschen, die dort auf dem Hof waren, in den Keller gebracht haben und dann nacheinander erschossen haben. Und mein Großvater hat auch Schüsse abbekommen, hat sich aber totgestellt und war dann der einzige Überlebende.
Was hat das mit deinem Großvater gemacht?
Mein Großvater hat sehr ungewöhnlich darauf reagiert, nämlich er war ein sehr christlicher Mensch und er hat den Tätern direkt vergeben für ihre Tat. Es gab dann natürlich einen Prozess, es wurden auch einige der Täter zum Tode verurteilt, andere haben eine lebenslängliche Haftstrafe bekommen. Und als es dann darum ging, dass die Täter auch entlassen werden sollten irgendwann aus der Haft, hat er sich auch für deren Begnadigung eingesetzt.
Unglaublich, du hast es gerade gesagt. Er hatte einen stark christlichen Hintergrund. Nun existierst du ja. Das bedeutet, dein Großvater hat ja nochmal eine Familie gegründet.
Genau, also die gesamte erste Familie von meinem Großvater war ja in dieser Nacht ermordet worden. Er hatte sehr schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus, wo er auch einige Monate war. Und dort lernte er meine Großmutter kennen, die nämlich Krankenschwestern im Krankenhaus war und ihn gesund gepflegt hat. Und mit ihr hat er dann eine zweite Familie gegründet. Was vielleicht interessant ist, in der ersten Familie gab es vier Kinder, drei Mädchen und ein Jungen. Und in der zweiten Familie gab es wieder vier Kinder, drei Mädchen und ein Jungen. Und die drei Erstgeborenen sozusagen aus der zweiten Familie haben auch die gleichen Namen erhalten wie die Kinder aus der ersten Familie. Meine Mutter war das jüngste Kind in der zweiten Familie. Sie kam auch ein bisschen später. Sie hat auch nicht so einen Namen erhalten. Aber ihr Geburtsdatum fiel auf genau den Tag, wo die Morde passiert sind, also auf den Jahrestag. Das heißt, auch sie konnte sich dieser Verknüpfung nicht entziehen, obwohl sie den Namen nicht bekommen hat. Also kann man sagen, dass ja alle Kinder irgendwie schon mit so einem Erbe oder einem Auftrag zur Welt gekommen sind.
Was wussten denn die Kinder von dem, was da passiert ist?
Die Kinder wussten nicht viel darüber. Es wurde generell über das ganze Thema, über diese Geschichte bei denen zu Hause nicht gesprochen. Es war aber so, dass immer am 20. November, also dem Jahrestag dieser Ereignisse, Bilder aufgestellt wurden in schwarzen Rahmen auf dem Klavier zu Hause. Und das waren dann die Bilder der verstorbenen Verwandten. Sie haben aber interessanterweise auch nie nachgefragt, wer ist das eigentlich? Aber Ihnen war schon klar, irgendwie ist das was Schlimmes oder was Trauriges, aber Sie haben sich gar nicht getraut, überhaupt Ihre Eltern darauf anzusprechen.
Wie war das dann bei dir? Wie hast du davon erfahren?
Bei mir zu Hause wurde darüber auch nicht gesprochen. Meine Großeltern waren ja auch schon lange verstorben, bevor ich und meine Schwester auf die Welt kamen. Das heißt, die waren irgendwie überhaupt nicht präsent. Und dann gab es aber ein kleines Buch, was mein Großvater damals geschrieben hatte. Und in diesem Buch hat er die Mordnacht beschrieben, aber auch die Auseinandersetzung mit seinem christlichen Glauben und der Vergebung. Und das Buch war so ein bisschen Auslöser für Fragen an meine Mutter. Und Fragen hat sie dazu auch beantwortet, aber darüber hinaus war es einfach kein Thema.
Inwiefern würdest du denn sagen, dass du dieses Ereignis aus der Vergangenheit wahrnehmen konntest?
Ganz genau kann ich das nicht sagen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass dieses Buch und auch die damit verbundene Geschichte irgendwie so was Rätselhaftes hatten, was Mysteriöses, auch eher was Dunkles. Aber es fühlte sich auch total weit weg von mir an, als hätte das auch nicht wirklich etwas mit mir zu tun. Meine Schwester hat mir aber erzählt, dass sie einen immer wiederkehrenden Traum hatte, schon seit ihrer Kindheit. Und in diesem Traum würde sie wohl verfolgt werden, dann würden Leute um sie herum erschossen werden und die sind dann verletzt und sterben und sie stellt sich tot.
Und kannte sie die Geschichte von deinem Großvater?
Die war irgendwie so da, aber nicht so richtig präsent.
Lasst uns hier anhalten. Vielleicht auch mal kurz durchatmen. Lillys Schwester träumt von Erfahrungen, die sie so nicht gemacht hat. Aber eine frühere Generation. Wie kann das sein? Um das besser verstehen zu können, sind wir in Richtung Biologie gegangen. Wir sind auf die Epigenetik gestoßen und haben mit einer Zellforscherin gesprochen. Irene Adrian-Kalchhauser ist Direktorin des Instituts für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität Bern. Sie forscht zu Genen. Wie gelangen Erfahrungen und Traumata in die Gene? Bei dem, was sie gleich erklärt, hilft es vielleicht zu wissen, alles, was Lebewesen erleben, soziale Interaktion, Stress, Fürsorge, Krankheit, das führt dazu, dass Lebewesen diese Infos abspeichern und sich anpassen.
Und jetzt ist es so, dass man von vielen Arten inzwischen weiß, dass diese Informationen auf Wegen, die man noch nicht so genau kennt, auch in die Keimzellen gelangen und dort halt schon mal vormarkieren für die nächste Generation. Was man über die Mechanismen weiß, kommt natürlich aus dem Labor, aus Mäusen, aus Zellkultur. Aber bei Menschen weiß man das eben vorwiegend über so populationsübergreifende Effekte, wo große Stresssituationen, die sich auf viele Menschen gleichzeitig ausgewirkt haben, tatsächlich Spuren in den Nachfolgegenerationen hinterlassen.
Bedeutet also, es konnte nachgewiesen werden, die Zellen der nächsten Generation bekommen mit, was in den Vorgängergenerationen passiert ist. Das hat einen biologischen Sinn, sagt Irene Adrian-Kalchhauser.
Man kann sich das so vorstellen, dass das vielleicht quasi unbeabsichtigte Nebeneffekte sind. Es ist für viele Arten und in vielen Kontexten eigentlich sehr nützlich, sich sowas zu merken. Eine Pflanze, die in der Sonne steht und eine Pflanze, die im Schatten steht, die sollten ihre Samen darauf vorbereiten, ob sie viel oder wenig Licht bekommen. Aber wenn man das Ganze umdreht, dann kann das halt auch zur Vererbung von Traumata führen.
Der unbeabsichtigte Nebeneffekt wird dann zu einem negativen Nebeneffekt. Soweit die Erkenntnisse aus der Biologie. Graben wir nochmal tiefer und gucken in eine andere Richtung. Was können wir von der Psychologie über Traumata lernen? Sandra Konrad ist Psychologin und Autorin. Sie hat zu transgenerationalem Trauma geforscht und Angehörige von Menschen, die den Holocaust erlebt haben, interviewt. Dazu ist dann später ihr Buch erschienen, Das bleibt in der Familie. Was genau ist ein Trauma? Das wollte ich als erstes von ihr wissen.
Also wir verstehen unter einem Trauma, wenn jemand eine ganz schwere seelische Verletzung erlebt hat, die er mit seinen üblicherweise zur Verfügung stehenden Bewältigungsmechanismen nicht halten konnte. Mhm. Also wir können uns vorstellen, das kann eine Naturkatastrophe sein, das kann ein schwerer Unfall sein, das kann eine Krankheit sein. Das, was besonders hart ins Kontor schlägt, sind man-made Trauma, also von Menschenhand gemachte Traumata. Mhm. Das kann dann sein eine Gewalterfahrung oder in Familien, was sehr stark wirkt, ist zum Beispiel sexueller Missbrauch oder schwere Vernachlässigung oder auch Gewalt in Familien. Das kann aber auch etwas sein wie in den vorhergehenden Generationen, Kriegserfahrungen, Flucht und so weiter.
In der Vergangenheit, da gab es immer mal wieder so die Annahme, Trauma an der nächste Generation irgendwie weiterzugeben, das hört sich alles ein bisschen eher nach Hokuspokus an. Mhm. Wie kann denn sowas passieren? Wie können Traumata an die nächste Generation weitergegeben werden?
Ja, für mich nicht als Therapeutin, weil ich das einfach immer wieder erlebe bei meinen Klientinnen und Klienten. Aber wir wissen heute, alles, was in einer Generation nicht verarbeitet wird, hat Auswirkungen auf die Folgegeneration. Und besonders Traumata, also diese ganz, ganz schweren seelischen Wunden, die sind hoch ansteckend für die Kinder und auch die Kindeskinder. Und du hast mich ja eben gefragt, wie das geht. Es gibt so verschiedene Transportwege, wie dieses traumatische Erbe vermittelt wird. Und das ist einmal über das genetische Erbe, also Epigenetik. Also wir wissen heute, dass Trauma auch Spuren im Erbgut hinterlässt. Und dann, was ganz, ganz wichtig ist, sind Bindungserfahrungen. Also da überträgt sich sehr, sehr viel in der Beziehung von Mutter und Vater zum Kind. Und was ich immer sehr spannend finde, ein weiteres Transportmittel sind einmal die erzählten Geschichten und jetzt kommt's, auch die nicht erzählten. Auch das, worüber geschwiegen wird, da fühlen Kinder dann sozusagen sich in die Erlebniswelt oder in die Gefühlswelt der Eltern ein und übernehmen oftmals die abgespaltenen Gefühle. Und dann entsteht in diesen Kindern oder auch in den Enkelkindern so wirklich die Gefühle, die die Eltern oder Großeltern nicht haben wollten, die sie versucht haben zu vermeiden und abzuspalten.
Kannst du mal ein Beispiel dafür nennen für so ein transgenerationales Trauma, was dir begegnet ist, sei es in der Forschung oder in der Praxis?
Also etwas, was auch gar nicht so untypisch ist. Ich habe mal mit einem männlichen Klienten gearbeitet, der sehr, 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 sehr wohlhabend war und zu mir kam, weil er meinte, ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe solche Verlustängste. Ich habe das Gefühl, ich könnte jeden Morgen aufwachen und alles ist weg. Das war so sein Lebensgefühl, die Angst, alles zu verlieren. Und er selber, wie gesagt, er war sehr abgesichert und er hatte auch noch nie was verloren. Und dann haben wir in seine Familiengeschichte geschaut und haben dann festgestellt, dass beide Eltern Kriegskinder waren und beide Großelternpaare tatsächlich alles im Krieg verloren hatten, was sie hatten. Also Häuser, ihre Heimat, ihr Vermögen, alles war weg durch die Flucht. Die mussten von vorne anfangen. Und was in dieser Familie so typisch war, ist, es wurde nie darüber gesprochen. Also es gab die Sachinformationen, wir kamen von Pommern nach, ich nenne jetzt einen fiktiven Ort, nehmen wir mal München, aber es wurde nicht gesprochen über die Trauer, über auch die Ängste, die sie auf der Flucht hatten oder diese Schwierigkeiten, irgendwo wieder neu anzufangen. Und all das hatte er quasi, dieses ganze Unausgesprochene, hatte er übernommen und dann als Lebensgefühl in sein eigenes Leben getragen.
Ja, du hast es gerade gesagt, dieses Lebensgefühl oder auch das Gedankenkarussell als eine Folge dieses Traumas. Wie kann sich das noch äußern? Welche Folgen kann das noch haben?
Also es ist manchmal so, einige leiden unter einem Lebensgefühl oder unter Ängsten, unter Depressionen und können sich das aus ihrem eigenen Leben gar nicht so richtig erklären oder wiederholen bestimmte Dinge, die sie aber immer wieder zum Scheitern führen. Was ich dann oft mache, ist, ich arbeite mit einem Genogramm. Ein Genogramm ist quasi ein psychologischer Stammbaum über drei Generationen. Und dann schauen wir, gab es irgendwo in der Familie Menschen, von denen dieses Lebensthema oder dieses Thema, was immer wiederholt wird, von wem hätte das sein können? Einmal kann es dieses Diffuse sein, aber manche Menschen haben ganz klare Symptome, die sich dann der Vergangenheit zuordnen lassen. Ich habe ja meine Dissertation geschrieben und habe mit jüdischen Holocaust-Überlebenden, deren Töchtern und Enkeltöchtern gesprochen. Und ich habe mit Frauen gesprochen, also mit Nachkommen von den weiblichen Überlebenden, die mir erzählt haben, sie kriegen Panikattacken, wenn sie Uniformierte auf der Straße sehen. Oder Enkeltöchter, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben Angst hatten, unter die Dusche zu gehen. Und da ist das Symptom sehr deutlich dem Ursprungstrauma zuzuordnen, nämlich dem, was die Großmütter in den Lagern erlebt hatten. Und manchmal ist es aber auch ein bisschen schwieriger, da muss man ein bisschen Detektivarbeit leisten und ein bisschen mehr schauen, womit kann das zusammenhängen? Wer war das vielleicht? Wo liegt der Ursprung?
Woher weiß ich denn, ob ich ein Trauma habe? Also das klingt jetzt vielleicht recht simpel, aber wie kann ich das irgendwie abgrenzen zu anderen negativen Gefühlen oder Verwirrtheitsgefühlen, was man mal so hat? Also wo ist der Punkt, wo man nachforschen sollte? Vielleicht liegt das in der Vergangenheit.
Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig, das zu benennen. Es ist ja nicht mein Trauma, sondern es ist quasi ein transgenerationales Trauma, was ich eben über diese Bindungserfahrung, das Verhalten der Eltern und so weiter und so fort vielleicht übertragen haben könnte. Und man kann das rausfinden zum Beispiel über die Glaubenssätze, die wir haben oder über dieses Lebensgefühl. Wenn ich jetzt nochmal zu diesem Beispiel von dem Mann zurückgehe, der so ein Lebensgefühl hatte von ich kann alles verlieren. Und dann forsche ich natürlich erstmal nach, ist da im eigenen Leben irgendwann mal was passiert? Und wenn wir da keinen Anhaltspunkt finden, dann geht man in die Vergangenheit, dann fängt man da an zu forschen. Und ich ermutige immer alle, also nicht nur meine Klientinnen und Klienten, sondern wirklich alle, nehmt Gespräche mit euren Eltern auf, tape die. Also manchmal hört man ja auch was und verstoffwechselt das ganz anders. Und es ist sehr, sehr gut, die Eltern und die Großeltern wirklich auf Tonband zu haben, damit man sich das auch mit zeitlichem Abstand nochmal anhören kann, damit das nicht ins Unbewusste rutschen kann, das, was sie vielleicht auch sagen.
Wenn man in Gesprächen merkt, bei seinen eigenen Eltern, da ist was, da ist vielleicht ein Trauma und das belastet auch das Familienleben, inwiefern kann man von seinen Eltern verlangen, dafür die Verantwortung zu übernehmen, das irgendwie aufzuarbeiten?
Ja, das ist die gute alte Frage. Kann man andere zu einer Therapie zwingen? Nein, das ist ganz klar nein. Also was ich erlebe, was sehr hilfreich ist, wenn Kinder den Eltern mit Neugierde gegenübertreten, wenn sie zum Beispiel sagen, Mensch, mich interessiert das, wie war deine Kindheit, wie war das Verhältnis zu deinen Eltern, in welche gesellschaftliche Situation bist du hineingeboren worden. Also dass man einfach so niedrigschwellige, auch wirklich neugierig interessierte Fragen stellt. Da sind auch die älteren Generationen oft sehr, ja, machen da gut mit und finden das auch schön, etwas über sich erzählen zu können. Und manchmal kommt man so in Gebiete ran, wo man spürt, da fängt das Schweigen an, da wird's brenzlig. Ich finde es wichtig, da auch Respekt zu haben. Wenn jemand etwas Traumatisches erlebt hat und darüber nicht sprechen möchte, dann finde ich das sehr schwierig zu sagen, das bist du mir aber schuldig, du musst das jetzt öffnen. Was aber tatsächlich eine gute Herangehensweise ist, zu sagen, schau mal, in meinem Leben habe ich dieses und jenes Gefühl, und ich kann mir das gar nicht erklären. Kann es sein, dass in unserer Familie irgendetwas stattgefunden hat, was das erklären könnte, dass ich solche Ängste habe, ne? Solche komischen Gefühle, die ich mir nicht erklären kann?
Lasst uns an diesem Punkt zurück zu Lilly gehen und ihrer Spurensuche. Ihre Familie war ja bereit für Fragen, aber wir haben uns natürlich auch gefragt, was haben diese Gespräche und auch das Archivmaterial zu sichten mit Lilly eigentlich gemacht?
Also in den Archiven war es erstmal eigentlich ziemlich spannend, so seine eigene Familiengeschichte in total alten Dokumenten nachzuvollziehen. Ich bin da auch erstmal relativ distanziert, emotionslos rangegangen, weil es sich eben immer relativ weit weg von mir angefühlt hat. Das hat sich dann aber geändert, ganz konkret, mir sind so Fotos in die Hände gefallen im Staatsarchiv in Bremen. Da wurde in den Keller hinein fotografiert. Und da sah man dann eben auf Schwarz-Weiß-Bildern Leichen in Nachthemden, die mit Blut verschmiert waren. Und da habe ich auf einmal irgendwie total die Nähe dazu empfunden und auch total die große Trauer, obwohl ich, also die Menschen waren ja immer noch für mich Fremde irgendwie. Trotzdem hat das irgendwie was ausgelöst in mir und natürlich auch diesen Gedanken, wenn die nicht gestorben wären, würde es mich heute nicht geben.
Stimmt, ja. Inwiefern hast du dann im Zuge deiner Recherchen und der Arbeit den Eindruck gewonnen, ja, in meiner Familie gibt es so etwas wie ein transgenerationales Trauma?
Man sagt ja, dass sich traumatische Erfahrungen dem Verständnis der Sprache oft entziehen. Und für mich war alleine die Tatsache, dass niemand darüber sprechen wollte, über einen so langen Zeitraum schon ein Indiz dafür, dass es sich wahrscheinlich um ein nicht verarbeitetes Trauma handelt. Und dass eben diese Nichtbearbeitung dieses Traumas, das Nicht-Aussprechen auch dazu führt, dass es trotzdem fortwirkt im Familiengedächtnis.
Was für einen Eindruck hattest du denn bei den Interviews bei deinen Verwandten, die du geführt hast? Wie wird damit umgegangen?
Für mich war das ganz interessant zu sehen, dass bei den vier Geschwistern definitiv Parallelen waren. Also alle sprachen sehr nüchtern, sehr distanziert und emotionslos über die Geschichte. Zwei Sätze kamen immer wieder auf, und zwar, daran kann ich mich nicht erinnern oder darüber haben wir nicht geredet. Und auch auf die Frage hin, was macht es mit euch, dass ihr die Vornamen der verstorbenen Kinder habt, kamen Aussagen wie, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Also jetzt aus meiner Perspektive so ein bisschen unvorstellbar. Also ich hatte den Eindruck, mir wurden so die Sachinformationen zu meinen Fragen eben definitiv vermittelt, aber keine emotionalen Erfahrungen, keine Sinneserfahrungen, sondern so ganz nüchtern.
Was würdest du jetzt abschließend sagen? Was hat diese ganze Arbeit mit der Vergangenheit mit dir gemacht?
Für mich war das auf eine Art selbstermächtigend, mich aktiv mit diesem Trauma auseinanderzusetzen, statt es passiv auf mich wirken zu lassen. Und dieses Offenlegen der Familiengeschichte hat ihr auf jeden Fall diese Bedrohlichkeit genommen. Und ich habe diesen Teil der Familiengeschichte damit irgendwie so zurückgewonnen und in die Gesamtfamiliengeschichte integrieren können. Und ich glaube, das macht es einfach weniger bedrohlich, weniger rätselhaft, sondern es ist jetzt einfach an der Oberfläche.
Das Team für diese Folge: Julian Kretschel, Clara Hoheisel, Utz Dreger, Friederike Seeger, Stefan Krombach, Gunda Herke und ich, Charlene Rogall. Wenn die Folge auch was mit euch gemacht hat, dann teilt sie doch gerne mit Menschen, die sich für das Thema auch interessieren. Danke, dass ihr dabei wart.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.